Gnade euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Reinhard hat schon gesagt und ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, wenn ihr auf den Kalender geguckt habt, heute ist 1. Mai. Und wir kennen den Spruch, alles neu macht der Mai. Das gilt für mich persönlich auch. Ich habe mich erinnert, ich war heute genau vor einem Jahr zum ersten Mal in Zeitz. Und morgen vor einem Jahr hatte ich hier meine Probepredigt und ja, den Rest kennt ihr ja. Reinhard hat auch schon gesagt, der Mai gilt als Wonnemonat. Aber zugleich ist der Mai ja auch der gefährlichste Monat. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, warum. Ja, genau, im Mai schlagen die Bäume aus. Also vorsichtig, wenn ihr in den Wald geht. Und wir sehen es überall in den Wäldern, auf den Wiesen und Feldern, in den Gärten und in den Parks. Da ist spürbar der Frühling ausgebrochen. Und manchmal packen ja einen auch selbst dann die Frühlingsgefühle. Alles grünt, alles blüht, die Welt riecht nach Aufbruch und nach Neuanfang. Und wir sind in der Osterzeit. Heute werden wir einen Text hören, eine weitere Ostergeschichte oder Nach-Ostergeschichte. Und die Osterzeit, die ist eine Freudenzeit. Da passt der Lachsonntag richtig, oder der Lachtag richtig gut da rein. Osterzeit ist auch eine Zeit des Aufbruchs. Der allererste Auftrag, den der Auferstandene seinen Jüngern mitteilen lässt, ist ein Signal des Aufbruchs. Den zu Tode erschrockenen Frauen am leeren Grab sagt der Engel: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Ein Auftrag zum Aufbruch. Wie Jesus den Jüngern einst nach Jerusalem voranging ans Kreuz, so geht er ihnen jetzt nach Galiläa voraus, an den Ort, an dem die gemeinsame Reise einst begann. Hier sollen sie ihn sehen, wie er selbst es ihnen zuvor ja angekündigt hatte, aber wie sie es vor Ostern überhaupt nicht begreifen konnten. Und wir sehen da schon, wer Jesus nachfolgt, der ist sozusagen immer auf dem Sprung. Und deswegen heißt es ja auch nachfolgen und nicht nachsitzen. Und man kann sich gut vorstellen, dass den Jüngern auf dem Weg von Jerusalem nach Galiläa zurück so allerhand durch den Kopf ging. Das letzte Treffen mit ihrem Herrn und Meister war ja alles andere als angenehm verlaufen. Ausnahmslos alle hatten sie versagt. Alle hatten sie Jesus im Stich gelassen. Petrus, der selbsternannte Musterschüler, hatte Jesus verleugnet und behauptet, er kenne diesen Menschen nicht. Und einer von ihnen ist gar nicht mehr dabei. Judas Iskariot hat sich vor lauter Verzweiflung über seinen Verrat das Leben genommen. Die übrigen 11 Jünger sind aber auf dem Weg, um ihrem Herrn und Gott zu begegnen. Wie würde diese Begegnung wohl werden? Kennt ihr ja vielleicht auch, wenn man nicht so ganz im Reinen auseinandergegangen ist, dann fällt so ein Schatten auf die Vorfreude des Wiedersehens, die normalerweise ja eigentlich da ist. Also wie würde die Begegnung mit Jesus werden? Was würde Jesus sagen? Aber Jesus ist ganz der Vater. Der ließ seinem abtrünnigen und wankelmütigen Volk einst durch den Propheten Hosea ausrichten, Hosea 11, Vers 9, ich bin Gott und nicht ein Mensch, heilig in deiner Mitte, darum komme ich nicht im Zorn. Wäre Gott ein Mensch, dann würde er nach so viel Bosheit und Enttäuschung mal richtig auf den Tisch hauen oder würde einfach die Jünger gleich irgendwie in den Wind schießen. Aber ich bin Gott und nicht ein Mensch. Darum komme ich nicht im Zorn. Wie der Vater, so der Sohn. Jesu Begegnungen mit seinen erwählten Versagern nach Ostern werden nie zur Abrechnung. Und das gilt auch für das dritte und letzte Treffen, von dem der Evangelist Johannes berichtet. Und ich lese uns jetzt den Predigttext für heute, der steht in Johannes 21. Ich lese uns Johannes 21, die Verse 15 bis 23. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Als Petrus sich umwandte, sieht er den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Spricht Jesus zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf: Dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, in der Johannes-Offenbarung, da kennen wir die Warnung, zur ersten Liebe zurückzukehren. Offenbarung 2, Vers 4 und 5. Zur ersten Liebe zurückzukehren. In der Begebenheit, die wir gerade gehört haben, ist der Ton ein anderer. Hier gibt es keine Aufforderung, zur ersten Liebe zurückzukehren. Der Evangelist erzählt, wie die erste Liebe zurückkommt. Jesus, die erste Liebe, kehrt zurück, auferstanden von den Toten. Jesus, die erste Liebe, holt Petrus ein, um ihm den größten Liebesdienst zu übertragen, den Hirtendienst. Liebe ist das Hauptwort der Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Allein 8-mal in den ersten 3 Versen taucht eine Form von Liebe auf. Das ist so viel Liebe, dass Petrus es am Ende schier nicht mehr aushält. Ihm gehen die Augen über, er wird traurig. Aber dieses Mal ist es kein bitterliches Weinen, weil er versagt hat. Petrus wird traurig, weil Jesu Liebe ihn überwältigt. Jesus hat Petrus nicht links liegen lassen. Jesus hat Petrus nicht die Leviten gelesen. Jesus hat Petrus nicht abgestraft. Er hat ihn nicht einmal zur Rede gestellt. Nur das eine will er von ihm wissen: Hast du mich lieb? Mich, den für dich Gekreuzigten. Und wir wissen ja, dass Petrus gerade mit dem Kreuz ein Problem hatte. Können wir nachlesen in Markus 8. Als Jesus das erste Mal sagt, dass er ans Kreuz gehen wird, sterben wird. Und Petrus kommt und sagt: Nein, das darf nicht passieren. Und da haben wir das erste und schärfste Wort Jesu, was er jemals zu jemandem gesagt hat: Weiche von mir, Satan. Zu Petrus. Und jetzt die Frage: Als der gekreuzigte Auferstandene, hast du mich lieb? Mich, der ich gegen deinen Willen, aber in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, für dich ans Kreuz gegangen bin. Und dreimal fragt Jesus so. Dreimal hatte er ja seine Kreuzigung auch vorhergesagt und seine Auferstehung. Dreimal hatte Petrus Jesus verleugnet. Also diese drei ist bestimmt kein Zufall. Aber Jesus betreibt hier keine Küchenpsychologie. So nach dem Motto, du hast mich dreimal verleugnet, ich werde dich jetzt dreimal fragen. Überhaupt ist die ganze Geschichte mit Psychologie und Vergangenheitsbewältigung nicht wirklich zu erfassen. Jesus tritt hier nicht als Psychologe auf. Er ist, kann man sagen, einfach Jesus, wie er leibt und lebt. Pure Liebe, nicht nachtragend. Magst du mich auch dreimal verleugnen, ich lasse dich nicht fallen. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. So ist Jesus. Jesus lebt die Liebe, die er in vollkommener Einheit mit seinem Vater von Ewigkeit her ist. Und diese göttliche Liebe besingt Paulus einmal so in 1. Korinther 13, die Liebe hat den langen Atem. Gütig ist die Liebe, sie eifert nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht taktlos. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sie freut sich mit an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Zur Not lässt sich diese Liebe sogar für dumm verkaufen. In der größten Not geht diese Liebe ans Kreuz und in den Tod. Und wir beginnen so ein bisschen zu ahnen, was dieses merkwürdige Wort bedeutet, das dem heutigen Sonntag den Namen gegeben hat, Misericordias Domini, Misericordia, Barmherzigkeit. Ein nicht mehr sehr gebräuchliches Wort, Barmherzigkeit. Das ist ein Herz voller Mitgefühl mit den Armen, mit den Schwachen, mit den Bösen, mit den Eingebildeten. Ein Herz voller Nachsicht, ein Herz vergebender Liebe, die niemals aufgibt. Und Jesu vergebende Liebe ist keine vergebene Liebesmüh. Mit seiner überwältigenden Liebe kommt Jesus immer ans Ziel. Er hat den Verleugner Petrus bekehrt. Er hat den Verfolger Paulus überwältigt. Bis heute überwältigt er Menschen, allesamt Sünder, Gottfeinde, Egomanen und Selbstsüchtige. Auch uns hat er ja überwältigt. Gottes Liebe ist verwandelnde Liebe, ansteckende Liebe, vertrauende Liebe. Und wir sehen es hier, anvertrauende Liebe. Gott verfährt nicht nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Jesus kennt seine Pappenheimer und gerade sie nimmt er in seinen Dienst. Angesichts der ganzen Vorgeschichte ist der Satz des Petrus ja irgendetwas zwischen rührend und dreist. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hä? Also, wir wissen ja aus der Geschichte eigentlich nur, dass dieser Petrus Jesus gerade dreimal verleugnet hat. Sieht so etwa ein Liebesbeweis aus? Du weißt ja, dass ich dich lieb habe. Aber wenn Gott in seiner Liebe einen Menschen überwältigt, dann setzt er ihn nicht erst auf die lange Bank oder in Quarantäne, um zu prüfen, ob dieser Mensch auch wirklich clean ist. Nein, es geht direkt los. Als Paulus vom Lichtglanz des Auferstandenen getroffen wurde, da ging er ohne Umwege direkt nach Arabien und verkündete das Evangelium. Und auch der Verleugner Petrus, der kriegt hier keine Bewährung aufgebrummt. Naja, jetzt warte erst mal ein paar Jahre und dann komme ich nochmal und dann frage ich dich dann, ob du vielleicht nicht die Güte hättest, hier die Gemeinde zu leiten. Nein, ohne Aufschub soll er Jesu Schafe weiden, sich um Jesu Lämmer kümmern. Jesus vertraut seinem Oberversager Petrus das Wertvollste an, was er hat, nämlich die Menschen, die der himmlische Vater ihm gegeben und anvertraut hat. Jesus, der gute Hirte, hat sein Leben für diese Schafe eingesetzt. Er hat sein Blut vergossen und sein Leben gelassen, um diese Schafe zu bewahren und zu verteidigen und zum frischen Wasser zu führen. Und diese so wertvollen Schafe vertraut er jetzt ausgerechnet dem Ex-Fischer und Oberversager Petrus an. Der gute Hirte setzt den unbewährten und wankelmütigen Petrus zum Hirten ein. Und nicht wahr, wir würden das, glaube ich, nicht tun. Jesus tut es. Und der heutige Hirtensonntag erinnert uns mit Schriftlesung und Predigtext genau daran, dass der gute Hirte unbewährte Menschen mit der Führung seiner Herde beauftragt hat. Keiner der Apostel hatte von sich aus das Zeug zum Hirten. Jesus hat sie trotzdem zu Aposteln eingesetzt. Aber nicht, weil er ihr Potenzial sah. Sie hatten allesamt nur das Potenzial zum Scheitern. Wenn Jesus einen Menschen beruft, dann sieht er nicht das Menschenmögliche, sondern das, was er durch seine Liebe aus diesem Menschen machen wird. Und diesen himmelweiten Unterschied zwischen göttlicher Liebe und menschlicher Liebe, den hat Martin Luther einmal so beschrieben. Er sagt, die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft sich das, was sie liebt. Die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie liebenswert findet. Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Die Liebe des Menschen entsteht nur an dem, was sie schon liebenswert findet. Und deswegen endet die menschliche Liebe ja auch oft schneller, als einem lieb ist. Wenn nämlich die Gründe wegfallen, die einen einmal zu dieser Liebe bewogen haben. Das ist bei Gott anders. Er schafft sich ja erst das, was er liebt. Jesus ist nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, liebenswerte Menschen, sondern Sünder. Nicht die gesunden Bedürfnisse des Arztes, sondern die Kranken. Und für sie hat Jesus sein Leben eingesetzt. Sie sind die Schafe, die seine Stimme hören und ihm folgen. Und auch Petrus hört die Stimme des guten Hirten. Sie fragt ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieb haben? An Petrus bewahrheitet sich das Jesuswort, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Petrus hat Jesu Liebe erfahren. Und darum ist seine dreifache Antwort, die uns vielleicht erstmal überrascht, keine Heuchelei. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Auf die Frage, ob er Jesus mehr liebt, als die anderen Jünger ihn lieben, kann Petrus von ganzem Herzen sagen, ja, ja. Denn er hat erfahren, was Jesu Liebe an ihm bewirkt hat. Ist bei Paulus dann übrigens genau das Gleiche in 1. Korinther 15, wo er sagt, ich bin eigentlich der Hinterletzte. Aber ich habe die Gemeinde verfolgt und ich habe da die Gnade Gottes so erfahren, wie sie kaum ein anderer je erfahren hat. Und deswegen habe ich mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und so ist es auch bei Petrus. Seine Liebe zu Jesus und sein Dienst für Jesus sind ein Reflex der Liebe Jesu zu ihm. Der Apostel Johannes bringt es später mal so auf den Punkt im ersten Johannesbrief: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Diese Liebe, diese erste Liebe, die Liebe des dreieinen Gottes, sie allein befähigt den Petrus zum Hirtendienst und schließlich sogar zum Martyrium. Selbst das Lebensende des Versagers Petrus wird zum Lobpreis Gottes werden. Lobpreis, ist also nicht nur, wenn wir hier gemeinsam singen und beten, sondern Lobpreis nach Jesu Wort ist der Tod um Jesu Willen. Und bis dahin wird Petrus immer wieder fallen. Das fängt gleich hier schon in unserem Bibeltext an. Kaum ist er zum Hirten der Jesusherde eingesetzt worden, schaut er zurück und sieht den Lieblingsjünger folgen. Und prompt fragt er: Herr, was aber wird mit diesem? Und da weist ihn Jesus wieder einmal scharf zurecht: Was geht dich eigentlich der andere an? Ist schließlich mein Jünger, nicht deiner. Folge du mir nach. Ende der Durchsage. Und dass diese Durchsage dann auch noch gleich ganz grob missverstanden wird, das können wir am Ende des Textes lesen. Ich finde das irgendwie ganz lustig, ehrlich gesagt, dass sie dann gleich sagen: Ah, okay, dann stirbt der Jünger ja nie. Und dann muss der Evangelist das noch zurechtbiegen und sagen: Naja, also die haben das alles mal wieder nicht so richtig verstanden. Selbst nach Ostern bleibt der Jüngerkreis irgendwie dann doch auch der alte. Das ist dann vielleicht Humor oder Galgenhumor, ich weiß es nicht. Das wäre eine andere Geschichte. Petrus blieb stets einer, der sich mit den anderen verglich. Das war zu Lebzeiten Jesu schon so auf Erden und das blieb so. Es lag ihm viel an der Meinung anderer und an seinem eigenen Ansehen. Das führte später dann zu einem der schlimmsten Konflikte in der frühen Christenheit, zur ersten Gemeindespaltung und zu einem vorübergehenden Zerwürfnis mit dem Apostel Paulus, können wir alles nachlesen in Galater 2. Wieder und wieder verrennt sich Petrus. Und dennoch, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. So ist Jesus. Er vertraut sein Liebstes Menschen an, die das Zeug zum Versager haben. Und er fragt den Petrus nicht einmal, ob er den Hirtendienst übernehmen will. Er nimmt ihn einfach in Dienst. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Punkt. Entscheidend für Jesus ist nicht, ob Petrus mitarbeiten will. Entscheidend ist für Jesus nur eines: Liebst du mich? Mehr als diese mich lieb haben. Wen er liebt und wer ihn über alles liebt, den nimmt Jesus in Dienst. Das ist bis heute so. Wir sind zwar keine Apostel, keiner von uns. Uns ist der Auferstandene nicht persönlich erschienen, wir haben ihn nicht gesehen. Aber auch uns fragt Jesus nicht nach unserem Wollen und Können, nicht nach unseren Plänen und Wünschen. Liebe Jesus und du stehst automatisch in seinem Dienst. Jesus nimmt die in Dienst, die er liebt und die ihn lieben. Mitarbeit ist keine Frage der Ehre. Gab mal einen tollen Film mit dem Titel, Eine Frage der Ehre. Aber Mitarbeit, wie wir das oft nennen in der Gemeinde und auch darüber hinaus, ist keine Frage der Ehre, keine Frage des Könnens, keine Frage des Ansehens. Mitarbeit ist eine Frage der Liebe. Denn Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Als Mitarbeiter oder noch besser gesagt als Glieder am Leib Christi, wo jeder automatisch ja seine Gabe und Aufgabe und Funktion hat, als Glieder am Leib Christi sind wir allesamt begnadete Versager. Und darin kommt zum Ausdruck, es ist Gottes Werk, das er an uns und mit uns und durch uns tut, nicht unser Werk. Nicht wir bauen Gemeinde, er baut seine Gemeinde, wie es ihm gefällt. Das Reich Gottes ist und bleibt das Reich Gottes. Erfolg und Gelingen sind Gottes Sache und deswegen sollen wir ja bitten, und wir haben es vorhin getan: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir haben nicht das Sagen, wir haben das Gebet. Jesus hat das Sagen. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden und nur darum und daraufhin hat Jesus den Aposteln den Auftrag gegeben, in seinem Namen aller Welt die rettende Botschaft vom ewigen Leben in dem Gekreuzigten zu verkünden. Nur darum und daraufhin sind auch wir von der apostolischen Botschaft getroffen und verwandelt worden. Nur darum und daraufhin können wir anderen weitersagen, was wir von den Aposteln gehört und was sie uns anvertraut haben. nämlich das Wort von Gottes grenzenloser Liebe in dem Gekreuzigten. Und der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.